Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute nun sind wir wieder auf Sendung mit Auszügen aus der 10-teiligen Lesung aus dem Hörbuch Ramayana. Sie hören die 6. Folge dieses großartigen indischen Epos. Bevor Malte Friedrich mit der Lesung beginnt, geben wir Ihnen einige Erläuterungen und eine kurze Übersicht des Handlungsgeschehens. Diese Sendung legen wir in liebender Verehrung und Dankbarkeit Bhagavan Sri Satya Sai Baba zu Füßen. Immer wieder weist Swami in seinen Ansprachen auf die Bedeutung und die Aktualität des Ramayana für unser heutiges Leben hin. So sagt Swami in seiner Ansprache vom 11. April 2003:
Als Rama sich in den Wald aufmachte, bestand Sita darauf, ihr solle gestattet werden, ihn zu begleiten. Sie sagte: Meister, Swami, du bist gekommen, um die Menschheit zu erlösen. Auch ich habe dabei eine Rolle zu spielen. Wie kann ich hier zurückbleiben, wenn du allem entsagend in den Wald ziehst? Sie legte ihren gesamten Schmuck ab, trug Borkenkleider und folgte Rama.
Hier nun eine kurze Übersicht der vorangegangenen Sendungen. Die drei Königinnen Kausalya, Sumitra und Kaikeyi empfingen nach langer Kinderlosigkeit aus göttlicher Quelle die 4 Söhne Rama, Lakshmana, Bharata und Shatrughna. Ramas erste Bewährungsprobe war der Sieg über die Dämonen, die Opferhandlungen der Weisen und Heiligen behinderten und störten. Als Rama und Lakshmana ihren Meister Vishwamitra zu einem Opferfest in der Stadt Mithila begleiteten, gewann Rama durch das Emporheben, Spannen und Zerbrechen des göttlichen Shiva-Bogens König Janakas Tochter Sita zur Frau. Aufgrund einer Intrige der jüngsten Königin Kaikeyi und ihrer Dienerin Mantara wurde Rama für 14 Jahre in die Verbannung geschickt. In dem jetzt folgenden 6. Teil erleben Sie, wie sich die Nachricht von Ramas Verbannung in der Stadt Ayodhya verbreitet. Alle Menschen in Ayodhya wollen Rama begleiten und die Mühsal eines Lebens im Dschungel auf sich nehmen, nur um in seiner Nähe zu sein. Aber nur Sita und Lakshmana wird diese Gnade gewährt. No.
Oh, Rama betrat die Straße der Könige und schritt barfuß durch die Ansammlung von Bürgern, die sie anfüllte. Die Menschen waren wie versteinert beim Anblick dieses prächtigen Wahrzeichens der Wahrheit und der Tugend. Die Bürger hatten in den Straßen fliegende Gerüchte vernommen, die besagten, dass Rama in den Wald zöge. Sie konnten nicht glauben, dass das wahr war. Sie beteten, es möge falsch sein. Aber als sie ihn barfuß laufen sahen, sanken ihre Herzen. Der Jubel, den sie bei der Nachricht von der Krönung erfahren hatten, verwandelte sich in die Tiefen der Trübsal. Gesichter, die in Freude aufgeblüht waren, erblassten plötzlich und senkten sich bleich und verwelkt. Rama hob seinen Kopf nicht, sah in keines der Gesichter um sich herum, sondern schritt geradewegs zu den Gemächern von Sita. Sita beobachtete die Eingangstür, denn sie fieberte danach zu erfahren, was sich in Kaikeyis Palast ereignet hatte und warum Rama noch nicht gekommen war, obwohl die für die Krönung als günstig festgesetzte Stunde rasch nahte. Sie hatte ihre Riten des Wachens und Fastens beendet und hielt einen Teller mit Sandelholzpaste, Blumen, Getreidekörnern und anderen vorgeschriebenen Dingen bereit, damit es nicht durch ihre Unpünktlichkeit eine Verzögerung gäbe, wenn sie ihren Herrn in die Krönungshalle begleitete. Ihr Herz schlug schnell in Erwartung von Ramas Ankunft. Alle Mägde und Diener um sie herum waren schier außer sich vor Freude über die nahende Stunde des Triumphes. Liebliche Mädchen standen mit funkelnden Lampen bereit, um sie, wie der Brauch es verlangte, vor Rama zu schwenken, wenn er eintrat. In der geschmückten Halle, die in noch nie dagewesener Schönheit erstrahlte, erschien plötzlich Rama, unangekündigt, mit gebeugtem Haupt und barfuß. Jeder war erschüttert. Sita eilte zu ihrem Herrn. Sie konnte ihren Augen kaum trauen. Ihr Körper zitterte wie ein Blatt im Wind. Sie biss sich auf die Lippen, um ihre Bestürzung im Zaum zu halten. »Herr, was bedeutet das alles? Warum geht es dir so? Du sagtest, dieser Tag sei der Tag, der Brihaspati geweiht ist, dem Lehrer der Götter. Du sagtest, es sei ein sehr glückverheißender Tag und das Gestirn sei Pushya. Und du sollst an diesem Tag zum Thronerben dieses Reiches gekrönt werden.« Wie kommt es, dass sie über deinem göttlichen schönen Selbst nicht den weißen Schirm des Königreiches halten, an dem im Sonnenlicht die Perlen strahlen mit seinen 100 Rippen aus Edelstein besetzten Gold? Wo sind die glänzenden Wedel, die wie Monde aussehen mit ihrem federreinen Schimmer? Warum begleiten sie dich an diesem Tage nicht? Warum sind die Sänger so ruhig, singen nicht dein Lob, wenn du zur Darbarhalle schreitest? O Herr, wie kommt es, dass die Meister der vedischen Lehre, die Brahmanen, dich nicht mit geweihtem Honig und heiliger geronnener Milch gesalbt haben? Und die Minister, die Vasallenkönige und die Führer der verschiedenen Gemeinden im Staat gehen nicht hinter dir her, wie es der Brauch fordert. Der majestätische königliche Elefant, berggleich und doch in Bewegung, Satrunjaya, der so auf dem Boden stampft, dass ihn die Leute irrtümlich für eine dunkle blaue Wolke halten, die über die Straße zieht. Er muss zuerst kommen und deine Ankunft ankündigen, nicht wahr?
Während die Fragen aus Sita hervorsprudelten, konnte Rama nicht entscheiden, wie er sie beantworten sollte. Es war keine Sache, die schnell mit ein paar Worten erklärt werden konnte. So betrat Rama eine innere Halle, zog Sita zu sich heran und sagte, »Sita, der verehrte Vater hat in dieser sehr glückverheißenden Stunde den Willen und Entschluss gefasst, mich in den Wald zu schicken. Es ist nun zwingend notwendig, diesen Befehl zu achten.
Sita hörte die Worte, aber sie konnte nicht glauben, dass sie wahr seien. Sie fragte:
»Herr, welches Verbrechen hast du begangen, dass du diese Bestrafung verdienst, diese Verbannung in den Wald?«
»Dasharata ist die verkörperte Gerechtigkeit. Er wird niemals ohne rechtschaffene Gründe einen Befehl dieser Art geben. Was ist die wirkliche Absicht, die innere Bedeutung des Befehls, dass du im Wald leben sollst?«
Rama lächelte auf ihre Frage und antwortete: »Sita, vor langer Zeit hatte Vater versprochen, Mutter Kaikeyi zwei Bitten zu gewähren. Aber das Versprechen wurde bisher nicht erfüllt. Auch sie hatte es bis jetzt nicht eingefordert. Heute nun stellte sie zwei Forderungen. Erstens, Bharata muss zum Thronerben gekrönt werden, und zweitens, ich soll in den Wald ziehen und dort mit gebundenem Haar und mit Rinden bekleidet 14 Jahre lang leben. Vater ist höchst rechtschaffen. Er handelt niemals gegen ein gegebenes Wort. Deshalb senkte er sein Haupt vor dem Gesetz der Pflicht und stimmte zu. Ich fühle, ich sollte dich sehen, bevor ich fortgehe. Du bist in eine sehr achtbare Familie hineingeboren. Du kennst und schätzt alle Regeln und Ziele der Moral. Maharaja Janaka, Meister der inneren Geheimnisse höchster Sittlichkeit, ist dein Vater. Auch du wandelst stetig auf dem Pfad des Dharma. Ich muss heute noch in den Wald ziehen. Dasharata hat die Herrschaft, die durch viele Generationen auf ihn gekommen ist, an Bharata übergeben. Von jetzt an ist er der Herr über dieses Reich. Unmittelbar nach der Krönung wird er zu dir kommen, um von dir gesegnet zu werden. Rühme mich nicht vor meinem Bruder. Auch solltest du keine Spur von Sorge oder Missfallen darüber zeigen, dass ich in den Wald geschickt wurde. Behandle ihn nicht geringschätzig und sieh nicht auf ihn herab. Könige würdigen nur diejenigen, die sie verehren und ihnen dienen. So preise nicht mich oder tadle ihn. Er ist mein Bruder und dein Schwager. Aber das ist er nur hinsichtlich der körperlichen Verwandtschaft. Fragen wir nach unserer Beziehung, so ist Bharata dein und mein König und Herr. Erweise ihm die schuldige Ehre. Bereite ihm keinen Verdruss oder Schmerz durch Wort oder Tat. Bleibe freundlich. Folge nicht nur den Anweisungen von Bharata, sondern auch denen des alten Vaters, Dasharata. Diene auch Mutter Kausalya, die unaussprechliche Not leidet, weil ich sie verlasse. Bediene dich aller nur möglichen Mittel, um Kummer von ihr fernzuhalten. Auch den anderen beiden Müttern, Kaikeyi und Sumitra, musst du gehorchen und handeln, wie es ihnen beliebt. Sita, Bharata und Shatrughna sind mir so lieb und nahe wie mein Atem. Behandle sie wie deine eigenen Brüder. Oder kümmere dich um sie so liebevoll, als wären sie deine Söhne. O liebreizendes Wesen, verlasse diesen Ort nicht und gehe nicht zurück nach Mithila, weil ich nicht hier bin. Bleibe in Ayodhya und tröste Mutter und Vater. Diene ihnen so, dass du ihre Herzen von Qual und Leid befreist. Mit Liebe und Achtsamkeit sorge für ihr Wohlergehen und schenke ihnen Lebensmut und Zufriedenheit. Als Rama Sita so über ihre Pflichten aufklärte, konnte sie ihr Lachen nicht zurückhalten. Sie fühlte auch eine gewisse Scham über die Wendung, die die Argumente genommen hatten. Sie konnte nicht länger schweigen.
»Rama«, unterbrach sie, »Rama, du bist Dasharatas Sohn. Ich habe noch zu keiner Zeit Worte aus deinem Munde gehört, die dieses Geschlechts unwürdig wären. Mutter, Vater, Bruder, Schwester, Sohn, Schwiegertochter, jeder muss eine gewisse Menge Glück und Trübsal erfahren, in dem Maße, wie er Gutes und Schlechtes getan hat. Aber das Geschick einer Ehefrau, gut oder schlecht, hat eine besondere Quelle. Sie hat nämlich Anteil am Guten und Schlechten, das ihr Mann zu verantworten hat.
Sie erhält einen Teil seiner Freude oder seines Kummers. Wenn also König Dasharatha dir befohlen hat, in den Wald zu gehen, hat er auch mir den Befehl gegeben zu gehen. Eine Frau mag ernährt und aufgezogen werden von ihrer Mutter und ihrem Vater. Sie mag von ihrem Sohn verehrt werden. Sie mag von ihren Mädchen bedient werden, aber sie alle können ihr niemals Schutz und Schild sein. Der Tand, mit dem du mich zu überzeugen suchst, kann mich höchstens amüsieren. Während der Jahre, die meiner Heirat vorausgingen, lehrte mich mein Vater all die Pflichten, die mich leiten und binden sollen. Ich bin weder unwissend, noch strebe ich nach Macht. Und mehr als das, lass mich dir sagen, ich hänge nicht fanatisch an irgendeiner Meinung, weil es die meine ist. Es besteht für dich keine Notwendigkeit, mir meine besonderen Pflichten aufzuzeigen, denn ich kenne sie alle. Nur wenn ich mich entscheide, hier zu bleiben, musst du mir sagen, wie und in welcher Weise ich den Schwiegereltern, den Schwägerinnen und dem Herrscher des Landes dienen soll, nicht wahr? Aber wenn ich bei dir bin, welche Gelegenheit, welche Notwendigkeit gibt es für mich, den Dienst an anderen aufzunehmen? Ich komme voller Freude mit dir. Seit langem hatte ich ein unerfülltes Verlangen, einige Jahre in den Wäldern zu leben. Das Schicksal meint es gut mit mir und gibt mir die Gelegenheit, dieses Verlangen in der Begleitung meines Herrn zu befriedigen. Ich werde nicht zuhören, falls du meinst, ich sollte meinen Standpunkt in dieser wichtigen Angelegenheit nicht zum Ausdruck bringen. Sei mir nicht böse, dass ich dir nicht gehorche. Es ist nicht gerecht und richtig von dir, mich jetzt wegzuwerfen, wie man Wasser aus einem Becher schüttet, nachdem man einen Mund voll getrunken hat. Glaube meinem Wort. Ich werde nicht einen Augenblick in Ayodhya bleiben. Nimm mich mit. Mit diesen Worten fiel Sita Rama zu Füßen und hielt sie fest. Es bereitet mir nicht den geringsten Kummer, dass du nicht gekrönt wirst. Ich behalte dich lieb, gekrönt oder ungekrönt. Wo immer du bist, dort ist das Reich für mich. Dort ist mein Schatz. Das ist meine Seligkeit. So bat und flehte sie. Rama antwortete, dass das Leben im Wald voller Angst und Gefahren sei. Der Wald werde von wilden Tieren und noch wilderen Menschen, dämonischen Plünderern und Räubern heimgesucht. Man müsse durch reißende Flüsse warten und sich durch dichtes, dorniges Unterholz hindurcharbeiten. Und sie, Sita, sei nicht gewohnt, Gebiete zu Fuß zu durchqueren, und deshalb würde sie unter großer Erschöpfung zu leiden haben. Er beschrieb verschiedene andere Formen von Furcht und Angst, die auf sie zukämen. Aber Sita blieb unbewegt. Sie erwiderte: »Herr, wie wild die Tiere auch sein mögen und wie dicht und schreckenerregend der Wald, welchen Schaden können sie verursachen, welche Wunde können sie mir beibringen, wenn du an meiner Seite bist? Ich kann auf Wildpferden durch den Wald gehen. Das wird mir keine Schwierigkeit bereiten. Ich werde umso glücklicher sein, wenn du mich bittest, vorauszugehen und den Weg für dich zu ebnen. Ich werde die Steine, Kiesel und Dornen aufheben und entfernen, um den Schmerz zu verringern und dir die Reise zu erleichtern. Erlaube mir, bei dir zu sein, damit ich diesen Dienst erfüllen und glücklich sein kann. Hier, im Palast von Ayodhya, im Frauengemach, hatte ich keine Gelegenheit, dir zu dienen. Ich fühlte mich geplagt und elend, weil alle Dienste für dich von Dienern und Gehilfen übernommen wurden. Im Wald gibt es keine Diener und keine Gehilfen. So kann ich glücklich sein, indem ich all die Dienste selbst tue. Es ist ein großes Glück für mich. Mach mein Leben der Mühe wert, Herr. Gib mir diese wunderbare Gelegenheit. Sita bat auf verschiedene Weise und flehte um Erbarmen und um Gerechtigkeit. Rama bekam Mitleid. Er sagte: »Sita, wenn du im Wald lebst, kannst du nicht glücklich sein. Du wirst in den kommenden Tagen schwer zu leiden haben.« Und Rama ließ sich über die Schrecken des Dschungels aus und die Leiden, denen man dort unausweichlich begegnen muss. Aber Sita blieb standhaft.
Rama, ich werde dir kein Hindernis in den Weg legen, deine Gelübde zu erfüllen. Deinen Worten entnehme ich, dass du etwas vor mir verbirgst, irgendeinen Einwand, den du vor mir nicht erheben willst.
Ich werde mit dir zusammen die Gelübde der Entsagung und Enthaltsamkeit beachten, die demjenigen obliegen, der sich auf dem Weg der Verwirklichung befindet. Ich werde von Knollen und Früchten leben wie du. Ich werde den Gebrauch von Wohlgerüchen aufgeben. Wir werden nur den Duft der Waldblumen einatmen. Du bist ein Spross des Ikshvaku-Geschlechts, das Millionen vor Gefahr und Unglück errettet hat. Solltest du mich nicht davor beschützen können? Ist deine Hand so schwach? Ich werde dir keine Schwierigkeiten machen. Durch mich wirst du nicht die geringsten Unannehmlichkeiten haben. Herr, ich kann nicht anders, als dir zu folgen. Ich werde mich niederlegen und zu deinen Füßen schlafen. Das wird mir die vollkommenste Glückseligkeit geben. Rama, ich kenne und anerkenne niemanden außer dir. Ich kann getrennt von dir nicht einen Augenblick am Leben bleiben. Nun, wenn du an deinem Entschluss festhältst und weggehst und mich in Ayodhya zurücklässt, würde Sita hier ihren letzten Atemzug getan haben, bevor du den Wald erreichst. Nimm das als Wahrheit.
Sita vergoss Ströme von Tränen, als sie diese Worte sprach. Rama empfand nun Mitleid. Sanft hob er Sita hoch und sagte:
Sita, wem sonst soll ich den geheimen Beweggrund meiner Entscheidung anvertrauen? Höre, du bist jung. Im Wald gibt es viele Einsiedeleien, voll von Asketen, Einsiedlern und Weisen. Ich werde zu ihnen gehen müssen, um ihnen zu dienen und ihnen meine Verehrung zu erweisen. Auch Könige und Prinzen mögen dort sein, wenn sie zum Jagen kommen, um die Einsiedler zu verehren und von ihnen gesegnet zu werden. Ihr Auge mag auf dich fallen, daraus werden sich Schwierigkeiten ergeben und Konflikte entstehen. Und weil ich die äußere Erscheinung eines Asketen haben werde, mag es nicht angemessen sein, mich mit ihnen in Kämpfe einzulassen. Wenigstens aus diesem Grund musst du in Ayodhya bleiben.
Doch Sita hatte ihre Gründe, sich dagegen zu verwahren. Sie sagte:
Rama, es ist nicht richtig, dass du mir etwas vormachst, indem du solche Märchen erzählst, als seist du gewöhnlicher Herkunft. Wenn du an meiner Seite bist, kann selbst der König der Götter seinen Blick nicht auf mich werfen. Wenn er es täte, würde er dann nicht im gleichen Augenblick zu Asche werden. Nein, aus diesem Grunde kannst du mich nicht hier lassen. Du kannst deiner Pflicht und deiner Verantwortung in diesem Punkt nicht entkommen. Lass mich dir noch etwas sagen. Wenn du nicht bei mir bist, was wird dann mein Schicksal sein? Ich werde in Ayodhya allein sein müssen. Und die Ereignisse der Natur, die du lang und breit beschrieben hast, können mich auch hier einholen. Oder ich muss Qualen leiden, weil ich das eheliche Glück von anderen nicht ertragen kann. Deshalb lass mich nicht allein. Nimm mich mit dir und lass zu, dass dein und mein Ruhm sich für alle Zeit und über die ganze Welt verbreitet. Lass mich hinzufügen, du bist allen lieb und teuer als Ramachandra, Rama, der Mond. Ich bin Sita, was kühl bedeutet, das kühle Mondlicht. Wie kann der Mond im Wald sein und sein kühles Licht bleibt in Ayodhya? Wo der Mond ist, da muss auch sein Licht sein. Deshalb kann es diese Trennung niemals geben. Die beiden werden immer zusammen sein und niemals getrennt. Wenn ihre Trennung doch einmal geschieht, ist es nur Beweis dafür, dass eine unnatürliche Katastrophe naht, eine welterschütternde Tragödie. Oder es mag um einer Epoche machenden Anstrengung willen geschehen, um die Bösen zu vernichten und die Guten vor der Ausrottung zu bewahren.
Da es offensichtlich im Augenblick keine solche Krise gibt, ist unsere Trennung unmöglich. Sie kann nicht geschehen. Sita, die höchste Mutter, sprach diese Worte mit entschlossener Stimme, als dulde sie keinen Widerspruch. Sita, du wirst auf hartem, felsigen Boden schlafen, Kleidung aus Fasern oder Baumrinde tragen und von Knollen und Wurzeln leben müssen. Und selbst diese Nahrung jeden Tag zu finden mag schwierig sein. Wie weit sie zur Verfügung steht, hängt von den Jahreszeiten ab. Wenn sie nicht zu beschaffen ist, musst du vielleicht tagelang hungern. Der Wald wird von dämonischen Stämmen heimgesucht. Die Meister sind im Ersinnen von Millionen Tricks und die mit Vergnügen menschliches Fleisch verzehren. Oh, es ist unmöglich, die Plagen des Lebens im Wald umfassend zu beschreiben. Du wirst diese Schrecken und Drangsale nicht ertragen können. Wenn du mich in die Verbannung begleitest, werden die Leute mich verdammen und beschimpfen. Wie kann der himmlische Schwan, der vom nektargleichen Wasser des Flusses Manasa lebt, überleben, wenn er vom Brackwasser des Meeres trinken muss? Wie kann der Vogel Kokil, der sich im Garten voller zart belaubter Mangobäume vergnügt, auf einer Grasnarbe glücklich und ohne Sorgen leben? Denke darüber nach. Es ist höchst wünschenswert, dass du zu Hause bleibst. Sita hörte den Worten Ramas zu, die so sanft und süß gesprochen waren. Die ganze Zeit hatte sie still dagestanden, den Blick auf den Boden geheftet, und nun rannen Tränen über ihre Wangen. Sie stand wie eine Säule, unbewegt und unbeweglich. Ihre Tränen tropften unaufhörlich auf den Boden. Rama konnte den Anblick ihres Unglücks nicht ertragen. Sita fand keine Worte, um Ramas Einwänden zu begegnen. Schließlich gelang es ihr, ihre Gefühle zu beherrschen und ihren Kummer zu besänftigen. Sie sagte: »O Herr meines Lebens, du bist das Schatzhaus alles Guten und Glückverheißenden. Wenn ich von dir getrennt werde, wird sogar der Himmel zur schrecklichen Hölle. Eltern, Brüder, Schwestern, Schwiegereltern, Söhne, Lehrer, Verwandte, sie alle mögen Hochburgen des Guten sein. Aber für eine Frau ist ihr Mann die einzige Quelle der Stärke, der Freude und des Glücks. Er allein kann ihr Glück und Entzücken schenken. Außer ihm hat sie niemanden, der sie leitet und beschützt. Er ist ihre Zuflucht, ihr einziger Ausweg. Herr, wenn der Ehemann von ihr fern ist, werden der Frau der Körper, das Heim, die Stadt, das Königreich, der Reichtum um sie herum keine Freude machen. Alles wird ihr zur Quelle von Kummer und Schmerz. Nichts kann ihrem gebrochenen Herzen mehr Freude bereiten. Süße wird sich in Bitterkeit verwandeln, wenn ihr Herr nicht da ist. Wonne wird zu Leid gerinnen. Alle Freuden, nach denen ich mich sehne, liegen in dir. Nichts kann der Verzückung gleichkommen, die ich erfahre, wenn ich meinen Blick auf dein Gesicht hefte, das so leuchtend und ermutigend strahlt wie der Vollmond im Herbst. Wenn ich bei dir bin, werden die Vögel und die wilden Tiere für mich wie Freunde und Verwandte sein. Der Wald wird die Stadt sein, die ich liebe. Die Bekleidung aus Baumrinde wird die seidende Kleidung sein. Die Einsiedelei mit dem Dach aus Blättern wird für mich ein so herrliches Heim sein wie eine himmlische Wohnstadt. Die Feen und Engel des Waldes, die Waldgottheiten werden mir wie Schwiegereltern sein. Ich werde ihnen mit gleicher Ehrfurcht begegnen. Wenn ich bei dir bin, werden mir Garben aus Gras und Haufen von Blütenblättern so viel Weichheit geben wie ein Bett. Der Gott der Liebe kann nicht nach mehr streben. Und die Knollen, Wurzeln und Früchte, von denen du sprichst, werden so süß und nahrhaft sein wie göttlicher Nektar. Die Gipfel der Berge dort werden mich so sehr erfreuen wie die Türme von Ayodhya. Ich werde den einen Abhang hinuntergleiten und den anderen hinaufklettern, so froh, als liefe ich die eine Treppenflucht herunter und die andere wieder hinauf. Alles wird leicht und beglückend sein. Jeden Tag werde ich beim Anblick deiner Lotusfüße das höchste Entzücken erleben. Außerdem wird dies für mich die beste Gelegenheit sein, dir zu jeder Zeit in jeder Weise zu dienen. Wie kann ich die Qualen überleben, wenn ich diese wertvolle Chance verlieren soll? O Schatztruhe der Barmherzigkeit, lass mich nicht hier zurück, nimm mich mit. Doch ich brauche dich nicht mit Bitten zu bedrängen, denn du bist in allen Lebewesen und du bist all dessen gewahr, was sie fühlen und denken. Es ist nicht richtig, dass du mich so quälst, da du weißt, wie sehr mein Herz sich nach der Gelegenheit sehnt, bei dir zu sein. Herr, ich bin niedergeschlagen und elend. Wenn du mich verlässt und gehst, wird es deinem Namen schaden. Du verfügst über alle edlen Eigenschaften. Warum verweigerst du mir dann deine Gnade? Kann ich getrennt von dir 14 Jahre leben? Ich finde es schon unmöglich, am Leben zu bleiben, wenn ich für die Dauer von 10 Augenblicken von dir getrennt bin. Nimm meine Bitte an. Zeige mir deine Güte. Wenn ich bei dir bin, wie kann es dann jemand wagen, mir zu schaden oder mich anzugreifen? Warum? Niemand untersteht sich, einen Blick auf mich zu werfen. Können der Schakal oder der Hase ihre Augen öffnen und es wagen, den Löwen anzublicken? Ich bin nicht zart und zerbrechlich. Um die Wahrheit zu sagen, du bist die personifizierte Zartheit. Die Erde ist meine Mutter. Deshalb habe ich das Recht und die Kraft, die ganze Erde zu überqueren. Wirklich, Glück ist dein Anteil am Leben. Mein Los ist es zu leiden. Wenn das der Fall ist, warum verdrehst du die Tatsachen und enttäuschst mich? Das ist nicht in Ordnung. Ich erkläre hiermit, dass ich mit Leichtigkeit Aufgaben lösen kann, die außerhalb deiner Möglichkeiten liegen. Du weißt sehr wohl, dass ich Shivas Bogen aufgehoben und beiseite gelegt habe. Den Bogen, den kein König hochheben konnte, wie stolz er auch auf seine Kraft gewesen sein mag. Ich bin überrascht, dass du meine Fähigkeiten anzweifelst. Meine Kraft und Geschicklichkeit sind nicht geringer als deine. Deshalb gib mir die Erlaubnis und triff die Vorbereitungen, mit mir in großer Freude von hier zu scheiden.
Sita verbeugte sich tief und fiel vor Ramas Füßen nieder. Rama fühlte, dass es nicht recht sei, ihren Wünschen länger zu widerstehen. Er entschloss sich, nachzugeben. »Sita«, sagte er, »lass deinen Kummer fahren. Gib der Traurigkeit keinen Raum. Ich werde dich mit mir nehmen, wie du es wünschst. Triff schnell die Vorbereitungen für die Reise in den Wald.« Als Sita diese süßen Worte aus Ramachandras Mund hörte, war sie überglücklich. Grenzenlose Freude erfüllte sie, und sie sagte, »Vorbereitungen! Was hat man vorzubereiten, um im Wald zu leben? Ich bin immer bereit, mit allem, was ich brauche, denn ich brauche nur dich. Ich habe keine anderen Bedürfnisse. Ich folge dir augenblicklich. In dir habe ich alles, was ich brauche. Du weißt, ich habe nach nichts anderem Verlangen als nach dir.« Mit diesen Worten hielt sie Ramas Hand in den ihren und wollte gehen. Rama sagte, »Sita, bedenke, du wirst 14 Jahre lang nicht mehr in Ayodhya sein. Deshalb geh und lass die Papageien und die anderen Vögel frei, deine Lieblinge, die du mit Liebe und Sorgfalt großgezogen hast, und die Kühe, die du mit Hingabe gepflegt hast. Gib sie den Brahmanen, damit sie liebevoll behandelt werden. Verteile die verschiedenen Kleider, Wagen und andere Dinge, die du benutzt hast, im Volk. Sie würden im Lauf der Zeit nur verkommen. Es ist weit besser, dass sie benutzt werden, als dass sie zu Bruch gehen.« Als er diesen Rat gegeben hatte, lief Sita geradewegs zu den Käfigen und sprach mit jedem einzelnen Vogel voller Liebe. »Auf!
streift wie wir frei durch den schönen Wald.« Mit ihren eigenen Händen öffnete sie die Käfige und ließ sie frei. Dann ging sie zum Kuhstall. Sie fütterte die Kühe mit verschiedenen Leckerbissen und sprach mit den Brahmanen, die sie zum Geschenk bekommen sollten. Ihr liebliches Antlitz strahlte vor Freude. Diejenigen, die beobachteten, wie sie die Dinge weggab, fühlten ihre Herzen angesichts ihrer bevorstehenden Abreise vor Sorge schmelzen. Sie vergossen Ströme von Tränen, denn sie waren von der weitherzigen Großzügigkeit sehr bewegt. Weit mehr noch von ihrem Jubel über die Aussicht, ihren Mann in die Verbannung in den Wald begleiten zu können. Durch kein Dichterwort lässt sich ihr Entzücken beschreiben. Inzwischen kam Lakshmana zu ihnen. Nachdem sie von seiner Mutter Abschied genommen hatten, machten sie sich zu dritt auf den Weg. Tausende hatten sich im Hof des Palastes versammelt. Ihr Kummer war unermesslich. Der Minister kam herein und brachte den König, der ohnmächtig niedergesunken war, wieder zu Bewusstsein. Er half ihm, sich aufzurichten und sich ordentlich hinzusetzen. Er benachrichtigte ihn, dass Sita, Rama und Lakshmana gekommen seien, um eine Audienz zu bekommen. Rama stand bereits neben seinem Vater und sprach liebevolle und besänftigende Worte zu ihm. Als Dashadatta Sita und Lakshmana sah, kannte sein Kummer keine Grenzen. Er umarmte Rama fest und fiel auf den Boden. Die Angst schnürte ihm die Kehle zu, und er presste seine Hände auf die Brust in dem Versuch, die heftigen Schmerzen zu unterdrücken. Sita und Lakshmana konnten das Leiden des Königs nicht mit ansehen. Lakshmana sah Kaikeyi, die mit gebieterischer Miene dabei stand. Seine Augen wurden rot vor Wut. Er durchbohrte sie mit seinen Blicken, als wolle er sie auf der Stelle töten. Aber er beherrschte seinen Zorn und kühlte seine Erregung ab, als er Ramas ernstes, ruhiges Gesicht sah. Da sagte Kaikeyi: »Rama, du stößt deinen Vater nur in noch tieferen Schmerz. Je früher du fortgehst und den Wald erreichst, desto schneller wird dein Vater von seiner Angst befreit. Zögere nicht länger, wirf dich vor deinem Vater nieder und geh.« Diese Worte, so bar der mindesten Freundlichkeit, schienen das Herz Dashadattas zu spalten. Dashadatta schrie plötzlich: »Dämonen, teuflischer Geist, wie hart und erbarmungslos sind deine Worte!« und sank in Ohnmacht. In diesem Augenblick fielen Sita, Rama und Lakshmana ihm zu Füßen. Rama sagte: Vater, segne uns und erlaube uns zu gehen. Dies ist eine Zeit der Freude, nicht des Grames oder Kummers. Zu enge Bindung hat Schande zur Folge. Rama flehte ihn an, mutig zu sein und die Täuschung aufzugeben, aufgrund derer er so an ihm hing. Rama ergriff die Füße seines Vaters und dann kniete er sich vor ihn hin und liebkoste und tröstete ihn. Dashalata öffnete die Augen und schaute auf seinen geliebten Sohn. Unter großen Schwierigkeiten setzte er sich auf, nahm beide Hände Ramas in die seinen und sagte: »O, mein lieber Sohn, höre auf meine Worte. Du hast Selbstbeherrschung und Unterscheidungsvermögen. Du weißt, was richtig ist. Es passt zu dir, dass du nur das Richtige tust. Nun, es ist nicht richtig, dass, wenn eine Person etwas Falsches tut, eine andere dafür leiden muss, nicht wahr? Das Spiel des Schicksals ist nicht vorauszusagen. Es ist ein nicht zu lösendes Rätsel.« Der König begann, ein Argument ums andere für seine Unschuld und Liebe anzuführen, um Rama von seinem Entschluss abzubringen, in den Wald zu gehen. Rama war Dashadatta, dem Vater, als Meister der Gesetze der Sittlichkeit und als ihr strikter Anhänger bekannt. Er besaß die Fertigkeit, zu zeigen, dass seine Handlungen gerecht und richtig waren, und er hatte keine Furcht vor den Folgen seines Entschlusses. Dashadatta las im Gesicht Ramas, der vor ihm stand, dass er gekommen war, um von ihm für die Reise ins Exil Abschied zu nehmen. Als er auch Sita vor sich sah, rief er sie zu sich heran, und als sie an seiner Seite kniete, streichelte er sanft ihren Kopf und beschrieb ihr die Mühsal des Lebens im Wald. Er sagte ihr, dass es das Beste für sie sei, hier zu bleiben, entweder bei ihren Schwiegereltern oder bei ihren eigenen Eltern. Durch Stöhnen und unerträglichen Schmerz hindurch bahnten sich seine Worte den Weg. Er knirschte vor Zorn mit den Zähnen, wenn seine Augen auf Kaikeyi fielen. Die ganze Zeit kochte es in ihm. Er war außerstande, seinen Kummer zu unterdrücken. Sita fiel ihm zu Füßen und sagte: »Verehrter Schwiegervater, mein Herz sehnt sich nur danach, Rama zu dienen. Dies Glück erwartet mich in vollem Maße im Wald. Ich kann nicht hierbleiben und damit die kostbare Gelegenheit verpassen. Der Dienst an den Eltern und Schwiegereltern kann einer Ehefrau nicht die Freude und Erfüllung geben, die sie durch den Dienst an ihrem Gatten erfahren kann. Es gibt keine Freude und kein Glück, das größer oder höher ist als dies. Verwehre mir die Abreise nicht und bringe auch keine Einwände gegen sie vor. Gib mir deinen Segen und lass mich mit Ramachandra gehen.« Dashadatta konnte Sitas Begehren gut verstehen und würdigen. Er lobte ihre Tugenden mit echter Begeisterung, sehr zur Erbauung Kaikeyis, die vor ihm stand. Inzwischen versammelten sich die Frauen der königlichen Minister und die Frauen der königlichen Lehrer, die im Zimmer waren, um Sita herum. Und auch sie beschrieben nun die Unannehmlichkeiten des Lebens im Wald. Die Frau des Hoflehrers versuchte, sie in geschickter Weise zum Bleiben zu überreden. Sie sagte: »Sita, von dir ist nicht verlangt worden, Abschied zu nehmen und in den Wald zu gehen. Es ist deine Aufgabe, hier zu bleiben und die Eltern deines Mannes zu trösten, die in Schmerz versunken sind. Du bist Ramas eine Hälfte, nicht wahr? So muss diese Hälfte hierbleiben, um den Schmerz zu lindern, den die Abreise der anderen Hälfte ihnen verursacht. Es kommt hinzu, dass du das Recht hast, über das Reich zu regieren, weil du die Hälfte des ältesten Sohnes, des Thronerben bist. Wenn Rama in den Wald geht und dort lebt, um das Wort seines Vaters einzulösen, bleib du hier und regiere über das Reich und halte den Ruhm Ramas hoch, womit du seinen Eltern Freude bereitest. Für dich als Ramas Ehefrau ist dies der richtige Schritt. Es ist nach dem Gesetz deine Pflicht.«
Diese Worte wurden so sanft und süß gesprochen, wie die herbstlichen Mondstrahlen in die Ohren der Chakravaka-Vögel wispern. Aber sie bewirkten, dass Sita sich ganz elend fühlte. Sie war so betroffen, dass keine Antwort von ihr kam. In der Zwischenzeit hatte Kaikeyi Einsiedlergewänder wie auch Gebetsketten aus Holz herbeigeschafft. Sie hielt sie vor Rama hin und sagte:
»Der König liebt dich wie sein eigenes Leben. Er bringt ewige Schande über sein Haupt, weil er dich nicht gehen lassen will. Seine Zuneigung zu dir wiegt mehr als sein Wille, rechtschaffen zu handeln. Er wird die Worte »Geh in den Wald« nicht äußern, zu keiner Zeit und unter keinen Umständen. Es ist vergeblich, auf seine Zustimmung und Erlaubnis zu warten. So entscheide dich für einen dieser beiden Schritte. Beschwöre Schimpf und Schande herauf und bleibe, um über das Reich zu regieren, oder gehe in den Wald und bringe der Ikshvaku-Dynastie ewigen Ruhm. Entscheide und handle!«
Rama war froh, dass sie so sprach. Aber die Worte drangen in Dasharathas Herz wie von schweren Hammerschlägen getriebene spitze Nägel.
»Wehe! Was für ein grausames Schicksal habe ich! Dass ich leben soll, selbst nachdem ich solche harschen Worte gehört habe!«
rief er aus und fiel erneut in eine Ohnmacht. Als er das Bewusstsein wieder gewann, konnte er sich an die Worte, die er gehört hatte, erinnern und wurde wieder bewusstlos. Rama konnte den Anblick der Hilflosigkeit seines Vaters angesichts der Situation, der er gegenüberstand, nicht ertragen. Er fühlte, dass er den Vorschlag Kaikeyis annehmen und gehen sollte. Denn je eher er ging, desto besser war es für alle Beteiligten. Er nahm die groben Gewänder, die seine Stiefmutter gebracht hatte, in Empfang, wickelte eines davon um seinen Körper und gab das andere Sita. Sita stand da und hielt es in ihren Händen, den Kopf vor Verlegenheit gebeugt, denn sie wusste nicht, wie sie es tragen oder an sich befestigen sollte. Es schien ein Stück zu kurz zu sein. Rama, der ein solches Gewand schon getragen hatte, trat an sie heran und sprach zu ihr mit leiser Stimme. Sie schämte sich, zugeben zu müssen, dass sie nicht wusste, wie das faserige Gewand zu tragen war, mit dem die Frauen der Einsiedler sich gut kleideten. Sie flüsterte: »Das ist nämlich nicht so wie die, die wir sonst tragen. Es ist zu kurz und nicht weit genug.« Rama tröstete sie, und indem er ihr Mut zusprach, nahm er sie beiseite und sagte ihr, wie es getragen werden könne. Er selbst legte es ihr um. Als die Frauen der Einsiedler und die anderen Frauen des Palastes das sahen, vergossen sie Tränen des Mitgefühls. In diesem Augenblick erschien Vasishtha, der königliche Lehrer, auf dem Schauplatz. Er stand entgeistert da und erfasste die Situation sofort. Er fuhr Königin Kaikeyi an, dass Sita das Faserkleid nicht zu tragen brauche. Er behauptete, dass Kaikeyi nur zwei Dinge gefordert und zugesagt bekommen hätte: dass Bharata gekrönt und dass Rama in den Wald geschickt würde. Er sagte, dass Sita mit allen königlichen Gewändern und Gebrauchsgegenständen für einen bequemen Aufenthalt in den Wald gehen könne. Darauf nahm Rama das Gewand wieder ab, das er über ihre Kleidung geschlungen hatte. Aber Sita trat vor und fiel dem Weisen zu Füßen. Sie sagte:
»Meister, natürlich trage ich nicht als direkte Folge von Mutter Kaikeyis Wunsch dieses Gewand, aber kann ich nicht dem Weg meines Herrn folgen? Würde es sich ziemen, würde es mir Ansehen einbringen, wenn ich im Wald lebte, geschmückt mit Juwelen und kostbaren Seidengewändern, während mein Herr das Gewand eines Einsiedlers trägt? Es wäre höchst unpassend für eine pflichtbewusste Ehefrau, eine solche Pose einzunehmen, nicht wahr? Deshalb erlaube mir, dieses Gewand anzuziehen, damit ich mich verhalten und meine Pflicht tun kann, wie es sich für eine Ehefrau gehört.«
Ihr Festhalten an rechtschaffenem Betragen, das diese Bitte eingab, rührte den mächtigen Weisen zu Tränen und Mitleid. Vor Kummer stotternd sprach er:
Sita, diese Gedankengänge kommen auf ganz natürliche Weise zu dir, weil du die Verkörperung der Tugend bist. Aber für Könige und Herrscher sind gewisse Prinzipien zu beachten, von dir wie von anderen. Der unehrliche, verderbte Verstand deiner Schwiegermutter Kaikei benötigt eine gewisse Korrektur und Warnung. Es ist eine Tatsache, dass dein Mann heute zum Herrscher dieses Reiches gekrönt werden sollte. Obgleich dieses Ereignis aufgrund eines Zusammentreffens von Umständen, einschließlich der vor langer Zeit gemachten Versprechen, nicht stattgefunden hat, muss ich sagen, dass es gegen das Staatsrecht verstößt, stattdessen Bharata zu krönen. Nur der älteste Sohn hat Anrecht auf den Thron. Niemand sonst hat einen Anspruch darauf. Wenn er aus irgendeinem Grunde dieses Recht aus eigenem freien Willen aufgibt, wie er es jetzt getan hat, hast du als die andere Hälfte seiner Person das Recht, die Amtsgewalt auszuüben. Keine dritte Partei kann dies.
Als Vasishtha so die Regeln politischer Ethik ausführte, packte Kaikeyi sichtlich die Furcht. Aber sie war sich der Tatsache wohl bewusst, dass es Sita nicht danach verlangte, königliche Gewalt und Macht auszuüben. Wie lange und ausführlich Vasishtha auch ihre Rechte und Ansprüche darlegte, Sita lehnte es ab, sie zu beachten. Sie sehnte sich nach der Gelegenheit, das Einsiedlergewand zu tragen, weil sie es den prächtigen herrschaftlichen Roben vorzog. Die Frau des königlichen Lehrers fühlte, dass Sita ihren Entschluss nie rückgängig machen würde. Deshalb nahmen sie und andere das Gewand und legten es ihr um, genau auf die Weise, wie es die Einsiedler tun. Inzwischen trug auch Lakshmana schon die gleiche Waldkleidung, wie Rama sie anhatte. Rama entschied, dass es keine weitere Verzögerung geben sollte. Die drei warfen sich ehrfürchtig vor Dasharatha zu Boden, der beim Anblick seiner Söhne in ihrer Asketenkleidung erneut bewusstlos wurde. Sie warfen sich auch vor Kaikeyi zu Boden, die neben ihm stand. Schließlich fielen sie auch dem weisen Vasishtha und seiner Gemahlin zu Füßen. Dann machten sie sich auf in Richtung Wald. Bürger von Ayodhya, die sich am Palasttor versammelt hatten, sahen sie in Einsiedlerkleidern ziehen und brachen in bitteres Schluchzen aus. Viele waren so getroffen, dass sie auf der Stelle zusammenbrachen. Viele schlugen sich in schierer Verzweiflung an den Kopf. An der Schwelle des königlichen Tores warf sich Rama noch einmal vor dem weisen Vasishtha zu Boden und sprach einige Worte, in denen er die Menschen ermahnte, Ruhe zu bewahren und die Tugend aufrechtzuerhalten. Er sagte ihnen, dass sie sich über die Wendung der Ereignisse nicht grämen sollten, dass er nach den 14 Jahren im Wald nach Ayodhya zurückkehren werde und dass für sie die Anordnung der Verbannung zum Guten sei, ebenso auch zu seinem eigenen Guten und zum Guten der ganzen Welt. Dann verteilte er Geschenke an die Armen. Häuser sowie Gold, Land und Kühe verschenkte er an die Brahmanen, damit sie ohne Einschränkung die rituellen Anbetungen und Opfer vollziehen konnten. Er bat den Weisen, für den Vollzug der vedischen Opfer bei den passenden Gelegenheiten zu sorgen. Mit gefalteten Händen stand er vor ihm und sagte: »Heiliger Weiser und Lehrer, für diese Menschen hier, das Volk und für meine Eltern bist du der wahre Vater, die wahre Mutter. Berate den König, ermahne ihn, dass er über die Menschen regieren möge, als wären sie seine eigenen Kinder.« Als die Menschen diese um ihretwillen geäußerte Bitte hörten, wurden sie traurig und es wurde ihnen schwer ums Herz. Einige von ihnen schlugen sich an die Brust und verfluchten sich selbst, weil sie das Glück verloren hatten, von einem Prinzen solcher Prägung regiert zu werden. Einige schlugen sich an ihre eigenen Köpfe, andere wiederum wälzten sich auf dem Boden und weinten laut. Da wandte sich Rama wieder an die Menge der Bürger, und mit gefalteten Händen richtete er einige Worte an sie.
Meine Lieben, ihr seid mir so lieb und teuer wie mein eigenes Leben. Unser unumschränkter Herrscher hat mich ausgesandt, das Waldgebiet zu schützen und zu pflegen. Hegt also keine Feindseligkeit gegen ihn. Schützt ihn und betet für ihn alle Zeit. Befolgt seine Befehle. Macht ihn glücklich und seid selbst glücklich. Eure Liebe zu mir sollte euch nicht dazu führen, den König nicht zu lieben. Wünscht ihm niemals etwas Schlechtes. Nur diejenigen sind mir lieb, die für das Glück des Königs arbeiten, wenn ich im Wald sein werde. Es sind die Menschen, die mir wirklich ergeben sind, die tun, was ich wirklich möchte. Erfüllt mir diesen Wunsch, ehrt diese meine Worte, macht mich glücklich. Meine Lieben, meine Mutter, Königin Kausalya, wird aufgrund der Trennung von mir natürlich tief traurig sein. Jede Mutter würde in einer ähnlichen Situation unerträgliche Qualen leiden. Ich bitte euch also, da ihr voller Einsicht und Mitleid seid, tut euer Bestes, um ihren Schmerz zu lindern und sie zu trösten. Dann rief er den Minister Sumantara zu sich und sagte: O Sumantara, geh jetzt zum Vater, rede mit ihm und beruhige ihn. Das ist jetzt deine Aufgabe, der du dich widmen musst. Gramerfüllt stand Sumantara schweigend da, und Tränen strömten über seine Wangen. Er konnte seinen Schmerz nicht zurückhalten und schluchzte und weinte laut. Andere Minister neben ihm, wie auch die anwesenden Bediensteten, versuchten, ihn wieder zu beruhigen und zuversichtlich zu stimmen. Aber sie waren zu traurig, um zu bleiben. So gingen sie, wie Rama sie angewiesen hatte, in den Palast. Die ganze Stadt lag wie tief versunken in einem großen Meer der Schmerzen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, in der nächsten Folge können Sie miterleben, wie Sita durch eine List von Ravana den 10-köpfigen Dämonenkönig entführt wird. Das vollständige Hörbuch zum Ramayana können Sie in unserem Onlineshop unter folgender Internetadresse beziehen: www.satyasai-buchzentrum.de. Radio Sai Global Harmony sendet jeden ersten Sonntag und jeden dritten Sonntag im Monat jeweils um 11.30 Uhr und 19.30 Uhr als Wiederholung über EFRI-Stream einen deutschen Beitrag. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram.